Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Herzlich willkommen. Wir haben heute einen Gast aus Österreich, einen Mann mit vielen Talenten. Er rappt, er engagiert sich mit seiner Hilfsorganisation SOS Balkanroute für Flüchtlinge und er kuratiert den Wiener Kultursommer. Servus, Peter Rossanditsch.
Servus und schöne Grüße aus Wien.
Als Rapper treten Sie unter dem Namen Kid Pax auf. Warum dieser Name? Was hat der zu bedeuten?
Ja, das ist, hat mit meiner Hip-Hop-Sozialisation sozusagen zu tun. Also Kid, ewiges Kind, das hat mir einfach gefallen am Hip-Hop, dieses infantil-rebellische. Und Pax ist eigentlich einer meiner vielen Spitznamen, den vor allem meine Schwester verwendet hat. Also ich heiße ja im Original Petar, also Peter auf Deutsch. Mhm. Und dann gibt es viele Ableitungen am Balkan, beziehungsweise in unserer Sprache mit vielen Namen, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Montenegrinisch, gibt es viele Namen, Spitznamen, Pero, Peki, Pex, Pekica, und meine Schwester hat mich eben immer Pex genannt, deswegen Kid Pex, das ewige Kind, der ewige Rebell.
Ja, ein Gruß und auch an die Schwester. Also ja, das ewige Kind, Jahrgang 1984, verrate ich jetzt schon mal. Und Sie sagen ja von sich, habe ich gelesen, immer, Sie seien ein Tschuschen-Rapper. Ich glaube, den Begriff müssen Sie uns Deutschen erklären, den gibt es hier nicht.
Tschuschen. Den gibt es tatsächlich in Deutschland nicht. Also das ist der Begriff sozusagen für Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, der oft abwertend verwendet wurde. Er soll daher rühren, dass die ersten Gastarbeiter auf die Baustellen gekommen sind in Österreich. Die Österreicher sozusagen, Tschuesch, Tschuesch, hörst du. Und dann kam irgendwie der Begriff Tschusch zustande. Und deswegen haben Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien, sind hierzulande sozusagen Tschuschen. Es ist ein abwertender Begriff, den ich aufgegriffen habe, weil ich mir gedacht habe, ich drehe das um. Wir Tschuschen nehmen jetzt uns die Räume ein im Hip-Hop und woanders und drehen das einfach um und zeigen einfach, wer wirklich die Tschuschen sind.
Also so wie die Krüppelbewegung oder eine Zeit lang auch Frauen sich selbst dann Bitches oder so genannt haben. So eine Aneignung dieses Schimpfwortes eigentlich.
Kann man so sagen, genau. Hip-Hop ist, glaube ich, prädestiniert für solche Umdrehungen. Mhm. Und insofern habe ich mich entschieden, das so zu machen. Ja.
Okay, also Kid Pax, Peter Rossanditsch, er ist Rapper, Humanist und Kurator. Über all das werden wir noch sprechen. Die Balkanroute. Erinnern Sie sich noch, bis 2015 kamen hunderttausende Menschen über diese informelle Route, über die Balkanhalbinsel nach Nordeuropa, auch nach Deutschland. Also Menschen, die auf der Flucht waren vor Krieg, vor Hunger und Unterdrückung. Dann wurde diese Route geschlossen, wie man so sagt. Zäune wurden errichtet, Sicherheitskräfte postiert. Aber wie sieht's da eigentlich heute aus? Dazu kann Peter Rossanditsch etwas sagen. Er hat nämlich vor einigen Jahren die Hilfsorganisation SOS Balkanroute gegründet. Herr Rossanditsch, wird diese Balkanroute heute noch als Fluchtroute genutzt?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nur in den Schatten der vielfachen Konflikte und globalen Krisen geraten und wir sind sozusagen vergessen, die Menschen, die diese Route gehen, sind vergessen. Es sind jetzt nicht die Massen. Es gibt tatsächlich eine Abwärtstrend sozusagen. Aber es zirkuliert und es zirkuliert in vielfachen Richtungen. Also dass wir können nur von dem reden, was offiziell evidentiert wird. Aber es gibt eine unsichtbare Migration genauso parallel, die sich abspielt eben über Schlepperunterkünfte. Die Deutungshoheit der Schlepper ist massiv gestiegen in den letzten Jahren durch diese Abschottung.
Was meinen Sie mit Deutungshoheit?
Mit Deutungshoheit meine ich, dass die Schlepper bestimmend sind. Also sie bestimmen sozusagen vieles durch ihre Netzwerke, wo Routen gehen. Sie füttern Leute mit den Informationen und die Leute sind quasi auf sie angewiesen, weil, wie Sie richtig gesagt haben, Zäune wurden hochgezogen, eine Militarisierung wurde hochgezogen und da ist man quasi ohne Schlepper aufgeschmissen. Also die Leute, die den Weg zu Fuß gehen, die Leute, die kein Geld haben, die kein Geldbeschlepper haben, die Vulnerabelsten, im jetzigen aktuellen Fall vor allem eben Menschen aus dem Sudan, sehr, sehr viele Menschen aus dem Sudan, die sind diejenigen, die auch Opfer von staatlich organisierter Polizeigewalt beziehungsweise sogenannten Pushbacks werden und die die volle Gewalt leider erfahren.
Was sind Pushbacks genau, Herr Rossandic?
Pushbacks sind illegale Zurückweisungen, bei denen das Asylrecht mit Füßen getreten wird. Also die Menschen werden in unserem Beispiel eben, wo wir wirken, aus Kroatien, aus dem EU-Land Kroatien, ins Nicht-EU-Land Bosnien, meistens mit brutaler Gewalt zurückgestoßen, ohne dass ihr Asylgesuch geprüft wird. Mhm. Ich glaube, es ist aber ein zu verweichlichtes Wort. Dieses Pushbacks, das maskiert auch vieles, was da passiert. Es geht tatsächlich um staatlich organisierte Gewalt. Es geht um Raub. Also den Menschen wird ihr Hab und Gut genommen, ihre Handys zerstört etc. Und es geht um Folter in vielen Fällen. Und im Mittelmeer geht es dann natürlich auch um Mord. Ja.
Mhm. Sie haben ja 2019 Ihre eigene Hilfsorganisation gegründet, SOS Balkanroute. Warum? Was war damals passiert?
Ja, ich war schon vorher in der sogenannten Solidaritätsbewegung aktiv, also 2013 in Refugee Protest Camp Vienna als Geflüchtete aus dem Unterkunft in Dreiskirchen, im österreichischen Dreiskirchen, rausgegangen sind, die Votivkirche besetzt haben und in Hungerstreik getreten sind. 2015 war ich auch aktiv und 2019, nach dieser vermeintlichen Schließung der Balkanroute, wollte ich mir eben selber ansehen, was dort passiert. Und bin auf einer Müllhalde, der sogenannten Müllhalde von Vučjak, in den Bergen der bosnischen Stadt Bihać gelandet. Keine Sanitäranlagen, keine Versorgung, neben einem Minenfeld.
Also ein Flüchtlingslager oder was sollte das sein?
Flüchtlingslager, ja, wenn man das so nennen kann. Also der Spiegel hat es als schlimmstes Flüchtlingslager auf europäischem Boden nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet damals. Und wo ich das gesehen habe, diese Apokalypse, wo also allein schon der Geruch und dann diese vielen verletzten Menschen, die in irgendwelche provisorischen Zelte kommen und dort von ehrenamtlichen Ärzten behandelt werden, nachdem sie zusammengeschlagen wurden von der Polizei, bin ich nicht mehr davon losgekommen und habe mir gedacht, jetzt muss man diese versprochenen hässlichen Bilder, ich erinnere daran, dass unser ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz uns hässliche Bilder versprochen hat und uns gesagt hat, wir müssen uns an hässliche Bilder gewöhnen. Und ich habe diese hässlichen Bilder heimgebracht, eben 2019, und habe begonnen, die Situation anzuprangern und infolgedessen auch Sammelaktionen zu starten unter dem Titel SOS Balkanroute und in Folge dann einige Monate später auch die Organisation gegründet.
Und was macht die konkret genau?
Wir machen einerseits vor allem humanitär wirken wir. Wir sind 6 Tage mit einem mobilen Team gemeinsam mit dem Roten Kreuz an der bosnisch-kroatischen Grenze im Nordwestbosnien aktiv, also an der Route, die nach Triest führt, der kürzeste Weg nach Triest, und helfen dort den Menschen, die gepushbackt kommen, die verletzt kommen, schauen, dass sie in Krankenhäuser transportiert werden, schauen, dass sie Lebensmittel bekommen, schauen, dass sie eben, dass diese enormes Leid, welches mittlerweile chronisch ist in Europa und einfach normalisiert worden ist. Wir reden, ich sage Ihnen ehrlich jetzt, 2019 haben mich Journalisten, Journalistinnen angerufen und waren erschüttert und konnten das nicht glauben, dass das hier quasi einige wenige Stunden von Wien entfernt passiert. Mittlerweile kann ich niemanden mehr hervorlocken, wenn ich mit einer gepushbackten Familie oder Kindern stehe. Das ist eine europäische Normalität, diese brutale Gewalt. Wir leben in einem Gürtel, umgeben von einem Gürtel der Gewalt, der uns umgibt. Und wir wirken eben humanitär, wir wirken politisch. Das heißt, wir versuchen auf politischen Wege auch Politikerinnen zur Verantwortung zu ziehen, beziehungsweise sie zu informieren, und wir machen letztendlich auch noch das Gedenken und bestatten auch Menschen. Also wir haben 101 Grabsteine aufgestellt, vielfache Bestattungen gemacht, 5 Denkmäler, genau, und vieles gehört zu unserer Arbeit, unserer kleinen, selbstorganisierten, privatspendenbasierten NGO.
Also Sie leben von Spenden?
So ist es. Wir haben 0 Euro öffentliche Förderungen. Das sagt auch schon viel sehr über die politische über die politische Dimension dessen aus, dass quasi Leben retten und Menschenwürde herstellen, europäische Werte verteidigen, mit 0 Euro gefördert wird auch weiterhin, auch wenn unsere NGO natürlich zahlreiche Erfolge erzielt hat, unter anderem die Verhinderung eines illegal erbauten Gefängnisses vom Internationalen Zentrum für Migrationspolitik, welches wiederum ein steuergeförderter Goliath ist, den wir als kleiner David besiegt haben, wo wir dieses illegale Gefängnis im bosnischen Camp Lipa, welches eh schon bedenklich ist, welches für eine aus dem Augen, aus dem Sinn Politik steht, verhindert haben bis heute. Und wo wir auch dann Slap geklagt wurden von diesem Internationalen Zentrum für Migrationspolitik, welches geführt wurde von der österreichischen Balkanroutenschließer-Elite und noch heute immer von dieser österreichischen Balkanroutenschließer-Elite geführt wird, damals vom ehemaligen Vizekanzler Michael Spindelegger, Ziehvater von Sebastian Kurz, und heute von Susanne Raab, die ihm gefolgt ist und das mit internationalen Geldern gefördert wird und welches eben äußerst bedenkliche, menschenverachtende Projekte in Marokko, in Tunesien, in Libyen etc. macht, dass unser Glück war es, unser Privileg war es, dass wir in Bosnien noch hinschauen können und zumindest dieses illegale Gefängnis verhindert haben.
Ich sag mal kurz, ich glaube, wir müssen alle Einzelheiten, Slap-Klage und so nicht unbedingt erklären, aber auf jeden Fall, Sie haben dieses Gefängnis als österreichisches Guantanamo bezeichnet und wurden deswegen angezeigt, angeklagt, vor Gericht gestellt, freigesprochen und dadurch gab es dann eben auch eine große Öffentlichkeit und dieses geplante illegale Gefängnis, was eben mit österreichischen Geldern errichtet worden war, wurde dann abgerissen, bevor es jemals in Betrieb gegangen ist. Mein heutiger Gast, Peter Rossandić, wurde 1984 in Zagreb geboren. Kein guter Zeitpunkt für eine unbeschwerte Kindheit und Jugend, denn als Peter Rossandić 7 wurde, begannen die Jugoslawienkriege. Herr Rossandić, ich nehme mal an, dass Sie nicht alleine, sondern mit Ihren Eltern, mit Ihrer Familie das Land verlassen haben. Wann war das? Wie alt waren Sie damals?
Ja, wie Sie richtig sagen, ich war da 7, 91 ging es zuerst nach Italien.
Und, ah, Sie sind gleich weg dann.
Mhm. Ja, beziehungsweise mein Vater ist eigentlich gleich weg oder voraus weg sozusagen und wir sind dann nachgegangen. Genau, und in weiterer Folge nach einigen Monaten in Italien dann nach Österreich. Die Sache ist die, natürlich, ich erinnere mich sehr gut an die Kriegsumstände, an dieses Aufkommen des Nationalismus, an die Luftangriffe auch in Zagreb. Aber ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff jetzt zu sagen Flüchtling, weil wenn ich das vergleiche mit den Menschen, die heute flüchten und unter welchen Umständen sie flüchten und wie, welche Gewalt sie erfahren, ist das nicht die gleiche Flucht. Beziehungsweise ist auch meine Flucht nicht vergleichbar mit denen von zum Beispiel Menschen aus Bosnien, die irgendwie, wo der Nachbar auf das Haus schießt und die flüchten schnell in letzter Minute. Also ich bin ja, meine Familie ist aus Zagreb. Und meine Eltern hatten eigentlich schon den Wunsch, schon Jahre vorher irgendwie ins Ausland zu ziehen und haben das irgendwie schon vorbereitet gehabt, ohne jetzt, dass der Krieg gestartet ist. Mhm. Und insofern kurze Zeit in Italien gewesen, wo es mir eigentlich ganz, ganz gut ging mentalitätsmäßig, weil die Dezibelstärke der Kinder ähnlich ist wie am Balkan. Und dann nach Österreich und Österreich war natürlich schon ein Schock in dieser Hinsicht, in dieser kulturellen Hinsicht oder in der Lautstärken-Hinsicht. Ich war es gewohnt, viel rauszugehen im alten Jugoslawien, viel Fußball zu spielen draußen. Ich habe das ganze Wohnhaus gekannt. Das war noch ein anderer Spirit als heute. Wir sind da aufgewachsen, quasi draußen spielend und hatten eine schöne Kindheit bis zu diesem Krieg.
Und dann waren Sie in der österreichischen Hauptstadt Wien. War das Zufall? War das Absicht? Was haben Ihre Eltern da gemacht?
Ja, mein Vater hat über dann Verbindungen eben beruflich anschließen können. Er war vorher in einer staatlichen jugoslawischen Import-Export-Firma und hat auch lange Zeit in Russland gelebt und hat da eben Connections geknüpft. Meine Mutter war kein Zufall insofern, dass meine Mutter auch Germanistin war und an der Germanistik in Zagreb Uni-Assistentin war. Insofern hat meine Mutter, glaube ich, am leichtesten Anschluss gefunden hier und war unser Rettungsanker all die Jahre, weil sie alle Amtswege und alles auf Deutsch sehr gut regeln konnte.
Also sie konnte Deutsch, Sie ja nehme ich an nicht, Sie waren 7 oder vielleicht dann auch schon 8, als Sie dann in Wien angekommen sind. Wie sind Sie aufgenommen worden? Sie sind doch sicher auf eine Schule gekommen. Wie erging es Ihnen damals?
Ja, wie ist es mir ergangen? Also ja, es war eine Zeit der Angst im ehemaligen Jugoslawien und unter vielen. Und Wien ist eine Stadt der ehemaligen Jugoslawen sozusagen, allein schon bevölkerungstechnisch eine der größten Gruppen hier. Und meine Eltern hatten irgendwie Angst, dass ich zu sehr in Berührung komme mit serbischen Kindern etc. und haben mich dann in eine katholische Schule gesteckt, in der es mir nicht so leicht gegangen ist, die ich dann zum Glück dauert Volksschule in Österreich und in Deutschland nur 4 Jahre, nicht so wie im ehemaligen Jugoslawien 8 Jahre. Und dann habe ich gebeten, dass ich auf ein normales Gymnasium gehe und und dann habe ich sehr viel mit serbischen, bosnischen Kindern etc. Meine Jugend und in Wiener Parks verbracht. Und
also dann doch mit den serbischen Kindern, kein Problem.
So ist es. So, na, für mich auf jeden Fall kein Problem.
Und für die anderen ja offenbar auch nicht, also für die serbischen Kinder.
Wir sind hier in Jugoslawien. Ich nenne mich ja auch zum Teil Jugoslawiner, wo dieser Geist noch lebt, wo so viele Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien sind, wo man in jeder Straßenecke unsere Sprache, wir sagen hier unsere Sprache bewusst, um jetzt nicht irgendwie sie national zu kennzeichnen.
Das, was früher Serbo-Kroatisch genannt wurde.
Genau, ja, also wir sagen einfach Naš jezik, unsere Sprache. Und so ist das in Wien und wir gehören hier zusammen und das ist, glaube ich, es gab auch eine sehr gute Sendung über Wien als letzte jugoslawische Stadt, wo dieser Geist lebt, und ich glaube, das ist auch Wien, ja.
Sie haben gerade angedeutet, auf der katholischen Schule ist es Ihnen nicht gut ergangen. Warum? Waren Sie das einzige kroatische Kind? Sind Sie schlecht behandelt worden?
Ja, zum Teil auch schlecht behandelt, also von meinem Klassenvorstand damals, und wobei sich dann auch in den normalen Schulen das fortgesetzt hat. Und das ist einfach eine andere Mentalität als in Italien oder in ehemaligen Jugoslawien. Man sagt hier, Hände falten, Goschen halten, also Hände falten, den Mund halten. Ja. Und so ähnlich war es in dieser Schule, und das war für mich komplett ungewohnt. Aufgrund meiner lebendigen Kindheit bis dahin. Leider habe ich aber auch im weiteren Schulverlauf eben zig Probleme gehabt und immer wieder auch antislawischen Rassismus erfahren von Lehrern, Lehrerinnen, Professorinnen. Man wollte mich eben nicht aufs Gymnasium lassen, ich musste Aufnahmeprüfung machen, ja, obwohl ich das nicht so sehe. Dann hat man mir sogar bei der Matura gesagt, ich solle nicht auf Deutsch maturieren. Heute und seit Jahren schreibe ich deutsche Texte.
Und haben Sie das Abitur auf Deutsch, Matura, haben Sie es auf Deutsch gemacht?
Na, ich musste schon, aber mündlich konnte ich eben nicht, weil mir empfohlen wurde, dass ich das besser nicht mache, dass das nicht meine Muttersprache ist. Also diese Zurückweisungen, diesen antislawischen Rassismus, der in den 90ern noch viel präsenter war und der sich jetzt momentan in der Gesellschaft hier in Österreich zum Beispiel vor allem gegen Muslime richtet, sich das ein bisschen gewendet hat im Laufe der Zeit, habe ich noch erfahren, ja.
Ja, nochmal zu Ihnen. Also, aber Sie haben das dann geschafft, das Abitur, die Matura?
Habe ich geschafft. Nur einzig Mathematik musste ich wiederholen. Aber auch das habe ich dann geschafft, im Herbst sozusagen.
Okay. Also Glückwunsch noch nachträglich unter diesen erschwerten Bedingungen. Herr Rossandic, und dann haben Sie wann haben Sie dann den Rap für sich entdeckt?
Ja, den Rap habe ich schon so mit 16, 17 gehört und aktiv dann mit 18, 19, 20 begonnen. Ich war ziemlich begeistert, als die Ausländerkinder in Deutschland sozusagen begonnen haben, Räume zu erobern und den Rap quasi Fanta 4 und Fettes Brot weggenommen haben und all den Gruppen. Mich hat das begeistert und deswegen auch Tschuschen Rap, deswegen auch Anlehnungen an diesen Ausländer-Rap.
Also das war sozusagen endlich ein Forum für Ihre Gefühle, für Ihre Haltung und Sichtweisen, der Rap.
Absolut, das war eine Heimat, die ich dringend gebraucht habe auch, im Sinne davon, dass ich in Kroatien dann als Schwabokind gesehen werde oder jemand, der nicht zu Hause ist dort mehr, und hier in Österreich auch nicht das Gefühl hatte, vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft hier zu sein oder meiner Schulklasse, meiner Schule. Und insofern war Hip-Hop auch ein Ausweg, aber auch eine Flucht und auch eine Heimat, die mich bis heute geprägt hat und wo ich viel gelernt habe von Rap, durch Rap.
Und wie erfolgreich wurden Sie dann als Rapper Kid Pax?
Ja, phasenweise war ich tatsächlich erfolgreich, wenn man das jetzt in kommerziellen Sinne sieht. Also ich hatte einen Hit auch mit dem serbischen Rapper Juice, eine millionenfach angeklickt in 2010. Ich konnte viel auftreten, vor allem in Österreich, in Wien. Ich war aber auch auf Balkan-Tourneen mit größeren Rappern als Support. Also ich habe schon eine Anerkennung und erfahren. Aber natürlich hat das Ups and Downs gehabt, wie das bei musikalischen Karrieren oft so ist. Und jetzt ist es so, dass es eher ruhiger um mich ist, dass ich mehr im Hintergrund stehe als vorne. Mhm. Und die Wiener Jugend pushe. Und ich habe jetzt auch sehr viel Jugendarbeit gemacht, Rap-Workshops in Jugendzentren in all den Jahren. Jetzt ist die Zeit für andere da die Räume zu erobern weiter oder zu verteidigen.
Aber jetzt hören wir endlich mal einen Ihrer Songs. Also hier Kid Pax gemeinsam mit Ghazal, Wien Euder, Hochdeutsch Wien Alter.
Ein Ort mit ganz vielen Dörfern. Wien ist kein Wort, nein, Wien, das sind Wörter. Sie schreien und die schreien, Alerta, Alerta. Unsere Stadt, sie wird nur noch härter. Greif sie nur an, komm, greif richtig zu. Pack sie nur an, denn dann schnapp sie zu. Quaster wie die, ja, friss sie im Nu. Bastard ist nett, dann horch nur mal zu. Ob Schwarzkopf, ob Blondschopf, mit Zopf oder Kahl. Bist du in Wien, ja, dann ist es egal. Dort wird nur der Mensch statt dem Kapital. Wir haben hier Namen, sind nicht bloß ne Zahl. Wien, Alter, bleib so leer und bleib so stark. Wien, Alter, bist mein Leben, bist mein Ort. Wien, Alter, bleib so ehrlich, bleib so hart. Herrst Wien, Alter, herrst Wien, Alter. Wien, Alter.
Das waren Ghazal und Kid Pax, alias Peter Rossandic, unser heutiger Gast. Geben Sie uns mal etwas Nachhilfe. Wie lautet Ihr Text da? Worüber singen Sie genau? Also über Wien, Euder, Wien, Alter?
So ist es. Ghazal, heute der Cousin, und ich haben diesen Song gemacht. Das war im Wahlkampf, wo die FPÖ, also die österreichische AfD sozusagen, sehr gehetzt hat mit Plakaten etc. Und wir wollten eine Antwort geben darauf. Und haben eben gezeigt, was Wien alles ist, dass Wien auch Alaba ist, dass man in Wien die besten Cevapcici kriegt, den besten Kebab, das beste afghanische Essen. Wir wollten diese Vielfalt Wiens in Schutz nehmen, die da angegriffen wurde. Und genau, und wollten auch zeigen, dass eben Kanakengesichter die Hörsäle besetzen.
Dass wir sind die Verrückten, die auch Fremden vertrauen.
So ist es, so ist es, so ist es. Ich glaube, der Satz ist sogar jetzt noch aktueller für den ganzen deutschsprachigen Sprachraum wahrscheinlich, weil das Fremde, zu dem Fremden vertrauen ist, glaube ich, heute nicht mehr so angesagt, wie es einst war. Ja.
Also ein durchaus politischer Rap. Peter Rossandic lebt im schönen Wien, wie gesagt, und dort findet seit dem 2. Juli schon der Wiener Kultursommer statt. Das heißt, in der ganzen Stadt werden Bühnen bespielt, es gibt Musik verschiedener Richtungen, aber es gibt zum Beispiel auch Kabarett oder Literatur und so weiter. Und der Eintritt ist frei. Peter Rossandic ist in diesem Jahr einer der Kuratoren dieses Wiener Kultursommers. Wie sind Sie denn zu dieser Ehre gekommen? Also sehen Sie es als Ehre?
Na, auf jeden Fall sehe ich es als Ehre. Also es ist ein massives Privileg, hier Programm gestalten zu können und auch der Hip-Hop-Szene etwas zurückzugeben. Diese Rolle verdanke ich eigentlich Ez-Rap, also Ezra Özmen, einer Rapperin aus dem Wiener Migrantenbezirk Otterkring, die das vorher gemacht hat und die mich da involviert hat. Und jetzt mache ich es seit 2 Jahren. Genau, also ich kann hier gestalten, und das ist etwas, was ich nicht gedacht habe. Also mein Leben hat sich gedreht. Ich vom Ausgestoßenen, Abgestoßenen zum Kurator des Kultursommer Wiens. Genau, und es ist schön, dass ich hier Programm gestalten darf.
Wow. Sind Sie denn dann nur zuständig, also für Ihr Leib- und Magengebiet, den Rap, oder gucken Sie auch auf andere Genres? Wie ist das aufgeteilt?
Also ich bin für Rap und Pop zuständig, deswegen bei Pop habe ich massiv viele Einreichungen. Also es gibt so einen Open Call, wodurch sich das Programm gestaltet dann.
Also die Künstlerinnen und Künstler, die sich bewerben.
Genau, Open genau. Call. Und ich kann Ihnen sagen, der Kultursommer Wien hat mittlerweile so eine Relevanz, dass 500 Bewerbungen kamen auch aus Deutschland. Mhm. Und ich glaube, das ist schon was Spezielles. Also das Wien, das größte Gratis-Open-Air-Festival Europas, hat das Donauinselfest vor einigen Tagen fertig. Dann den Kultursommer Wien, der in die Bezirke geht, in die Außenbezirke, also bewusst dezentral in die, wie wir sagen, Grätzeln geht, wo dann Kultur stattfindet und Künstlerinnen Fair Pay erfahren und Leute ohne Konsumzwang, nicht in konsumfreien Zonen, einfach Kultur genießen können. Das ist schon etwas, was unser Rotes Wien auszeichnet und was ein Leuchtturm ist, auch vor allem in heutigen Zeiten.
Grätzl?
Viertel. Ah. Grätzl, Viertel.
Was ist Ihnen denn wichtig? Wonach wählen Sie aus, wenn Sie 500 Bewerbungen haben und ich weiß nicht, wie viele dürfen Sie annehmen?
Ich durfte 37 Slots gestalten, sozusagen 37 Acts durfte ich auswählen für Rap und Pop. Insgesamt waren es aber 700 Bewerbungen mit den beiden Genres.
Ach, Sie Armer.
Ich musste mich durchhören und durchkämpfen. Mir ist wichtig die Mischung auch und auch irgendwie die gerechte Repräsentierung. Ja? Wir haben zum Beispiel eine junge Wiener Rapperin, die heißt Medusa, die vielleicht aus dieser Straßenrichtung kommt, erst am Anfang steht. Und auf der anderen Seite haben wir so österreichische Urgesteine wie Texta, wie Mono Brother, wie Lukas Blöchl, der Österreich beim Eurovision Song Contest auch in der Vergangenheit vertreten hat. Also wir haben diese Mischung aus etablierten Leuten und eben jungen Newcomern, die vielleicht sonst nicht die Bühnen finden würden. Und wir zeigen sie zum ersten Mal. Und das ist etwas, glaube ich, was auch den Kultursommer Wien auszeichnet.
Geht das denn weiter oder ist das Sie haben gesagt, Sie machen das seit 2 Jahren, ist dann Schluss als Kurator oder bleiben Sie da weiter in dem Team?
Ich bleibe noch nächstes Jahr und dann ein Übergangsjahr, wo ich die Rolle teilen werde, wahrscheinlich mit jemand anderem noch und dann muss ich zurückkehren wieder zu einer anderen Rolle. Ich habe schon beim Kultursommer moderiert früher. Ich habe gerappt beim Kultursommer und jetzt kuratiere ich ihn. Also ich weiß nicht, das nächste ist vielleicht stehe ich an der Tür als Awareness-Guy. Vielleicht mache ich die ganze Festivalschleife durch.
Das sehen wir noch. Ich habe so gedacht, Sie haben vorhin gesagt, Ihr Leben hat sich komplett gedreht. Das ist ja eine späte, aber doch eine große Anerkennung für Sie. Denken Sie manchmal an irgendwelche blöden Lehrer von früher? So, dir habe ich es jetzt gezeigt. Ist das so eine Genugtuung?
Ja, beziehungsweise, ich meine, ich bin jetzt nicht im ewigen Zorn, punkto meiner Verletzungen. Mich motivieren eher jetzt die Verletzungen, die anderen Menschen passieren oder die Diskriminierungen und diese Diskriminierungen zu bekämpfen. Wie gesagt, die Möglichkeit, dass beim Kultursommer Wien eben auch viele sogenannte Jugendliche mit Migrationshintergrund nach vorne kommen und den Raum bekommen, den sie vielleicht vor 20, 30 Jahren nicht bekommen hatten, ist schon eine Genugtuung. Aber genauso, ich sehe viel weiter. Ich sehe auch das, was ich an der EU-Außengrenze tue, darüber. In diesem Zusammenhang. Ja, also irgendwann war das Unrecht so groß, dass man es nicht mehr nur über Rap spielen konnte oder herausschreien konnte über Mikrofone, sondern man musste selbst tätig werden. Ja.
Rosandic, Sie haben ja eingangs erzählt, wie alles begann, als Sie in diesem furchtbaren Lager waren, was noch ein schönes Wort wäre, wenn es ein Lager gewesen wäre. Waren Sie danach eigentlich selbst auch häufiger noch dort an dieser Balkanroute in den Lagern, also an den Außengrenzen, die kroatisch-bosnische Grenze haben Sie speziell genannt?
Ja, natürlich. Ich bin jeden Monat dort und ich
unmittelbar.
Ja, natürlich. Ja, wir wirken ja weiterhin. Und nach diesem Interview unmittelbar fahre ich auch mit einer Delegation nach Bosnien. Also ich bin dort weiterhin präsent und wir sind eine der wenigen NGOs, die noch Hilfe leistet. Es gab schon da wesentlich größere Zahlen, vor allem wo das Camp Lipa abgebrannt ist im Dezember 2020. Da sind Menschen aus Deutschland mit dem Privat-PKW hingefahren, haben Spenden gebracht. Jetzt ist all diese Aufregung, Empörung und Aufmerksamkeit vorbei. Aber wir sind weiterhin da und versuchen unser Bestes, dieses massive Leid, dieses politisch hausgemachte Leid zu lindern und ein bisschen, ein Quadratmeter, ein Moment, einen kleinen Funken Menschenrechte und Menschenwürde wiederherzustellen.
Sie haben ja erzählt, wie sehr Sie das erschüttert hat, als Sie das 2019 gesehen haben. Und Sie klingen auch wie jemand, der sich immer voll hineinstürzt in seine Aufgaben. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie damals irgendwie eigentlich nichts anderes gemacht haben und vor allem keine Pausen, als es losging, oder?
So ist es, ja. Also vor allem in der Anfangsphase, das war nie geendet. Die Tage haben auch nie geendet. Man hat Sachspenden in kleinen Wiener Lokalen gesammelt, die ich um Fläche gebeten habe, dass sie meine Sachspenden lagern. Wir haben Kombis organisiert, Leute organisiert, angerufen, also irre Zeit. Und so ist es zum Teil noch immer, aber natürlich, ich mache Pausen, ich gehe in Supervision, ich bin betreut.
Das war gerade meine Frage, wie lange haben Sie das durchgehalten? Also man kennt das ja häufig, dass Helfer irgendwann Selbsthilfe brauchen.
Wie lange habe ich das durchgehalten? Naja, ohne Hilfe habe ich es lange nicht, hätte ich es nicht durchgehalten und ohne supervisorische Hilfe wäre das alles nicht gegangen. Insofern habe ich diese Hilfe sehr schnell auch gebraucht, ja, um einen klaren Kopf zu kriegen, um wieder klar denken zu können, weil man ja quasi, man kommt hier in schöne Wien, sieht diese 500 Joghurtmarken im Supermarktregal und denkt sich, in was für einer Welt leben wir eigentlich, des massiven Überflusses, während eben Menschen vor unserer Haustür leiden und Gewalt erfahren in unserem Namen, mit unseren Steuergeldern. Also, und das macht natürlich wütend. Und dann, vor allem, wenn ich zurückgekommen bin aus Bosnien, war ich ein ganz anderer Mensch als der losgefahren ist aus Wien. Ja. Aber ohne Hilfe geht sowas nicht. Und ich habe viele Menschen ausbrennen sehen, habe viele Menschen gesehen, die viel geholfen haben und eine Zeit lang sehr viel machen konnten und dann letztendlich zerbrochen sind an dem. Und das passiert noch heute leider, dass Menschen wegbrechen. In dem Zusammenhang sind, also ist es sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall kann ich jedem empfehlen, Supervision, gute Leute um sich herum und auch mal wegschalten, abschalten. Man kann nicht alles kontrollieren, man kann nicht alle retten, man tut das, was man tun kann.
Wie sieht denn heute Ihr Engagement aus? Haben Sie das jetzt zeitlich begrenzt, Ihre Arbeit für SOS Balkanroute?
Na, zeitlich begrenzen tue ich es noch immer nicht, so ehrlich muss man sein. Also das ist weiter mein Main-Focus sozusagen. Ich bin täglich da drinnen und ich bin auf der Balkanroute viel unterwegs. Wir organisieren viel, wir machen, wie gesagt, Friedhöfe, wir machen aktive Hilfe.
Ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass Sie jetzt da nur noch halbtags dafür arbeiten.
Das ja, offiziell, aber würde ich, ja... Ich glaube, sowas kann man nicht halbtags machen. Das ist eine Mission, wo es nicht um 3 endet und wo es um 9 wieder losgehen kann. Aber man muss auf jeden Fall dann, wenn man in Urlaub geht, zumindest, oder auf Kur geht oder was anderes geht, dann muss man sich limitieren und sagen, hey, okay, jetzt sind andere verantwortlich. Und letztendlich, Gott wird alles irgendwann regeln und regelt alles. Gottvertrauen ist auch sehr wichtig, um langfristig resilient wirken zu können.
Bleiben wir noch mal kurz bei den Menschen. Wie viele Menschen arbeiten inzwischen für SOS Balkanroute?
Also arbeiten, genau, wenn Sie es wissen wollen, es sind 28 Wochenstunden, die hier arbeiten. 20 Wochenstunden ich, 8 Stunden die Logistik. Alles andere ist ehrenamtlich. Also nur 98% dessen, was im Namen der SOS Balkanroute passiert, ist Ehrenamt. Und sehr, sehr viele Menschen, die in Österreich im Winter dann auch sammeln, in Innsbruck, in Graz, in Linz, Salzburg etc., die Sammelaktionen organisieren. Das ist eben der Vorteil bei uns, dass man eben Schlafsäcke, Schuhe, Winterjacken etc. im Winter abgeben kann hier in Österreich. Und dass man, viele Menschen können in der heutigen Zeit auch nicht mehr Geld spenden. Ja? Wir brauchen das Geld, also Geld spenden, her damit. Nur viele Menschen können das nicht mehr, aber viele Menschen haben noch gut erhaltene Schuhe, gut erhaltene Jacken, die sie vielleicht seit 3 Jahren nicht mehr angezogen haben und die sie dann zu uns bringen.
Und mal angenommen, Hörerinnen oder Hörer möchten Ihnen Geld spenden. Wie können Sie das tun?
Einfach über unsere Kontonummer, einfach Kontonummer googeln oder unsere sozialen Medien ansehen. Da sind die Spendenkonten meistens ganz oben sichtbar. Genau, wir brauchen das Geld. Wie gesagt, wir werden nur mit 0 Euro gefördert. Diese Politik wünscht sich diese Hilfe nicht, aber diese Hilfe ist letztendlich das, was bleiben wird und was auch tatsächlich unsere europäischen Menschenrechte für einen kurzen Moment wiederherstellt.
Genau, kommen wir mal zur Politik. Also es gab ja mal in Deutschland eine kurze Zeit, in der die Geflüchteten von vielen hier, also ich rede jetzt von Deutschland, mit offenen Armen empfangen worden sind. Willkommenskultur wurde damals groß geschrieben, Refugees welcome. Diese Zeiten scheinen inzwischen in ganz Europa vorbei zu sein. Und seit dem 12. Juni, also noch relativ frisch, gilt das gemeinsame europäische Asylsystem, das GEAS. Und man muss ja feststellen, Herr Rossandic, dass in vielen Staaten der EU die Bevölkerungsmehrheiten wollen keine Asylsuchenden mehr, wollen keine Menschen, die geflohen sind, aufnehmen. Was setzen Sie dem entgegen?
Wir sind Zeuge einer massiven Dehumanisierung unserer europäischen Gesellschaft und wir sehen, dass die Rechten sozusagen kommunikativ, medial, politisch diesen Kampf in einem breiteren Sinne gewonnen haben, leider. Was setzen wir entgegen? Naja, globale Verantwortung für all das, globale Verantwortung für Waffenlieferungen, für Konflikte, für Kriege, Empathie, christliche Nächstenliebe, manche nennen es Solidarität. Das sind all die Werte, die wir versuchen zu verteidigen, auch selbst auch in diesen Zeiten. Und es ist natürlich in diesen Zeiten sehr viel Manipulation, sehr viel Desinformation, sehr viel Blenden und sehr viel wird über rechte Medien, die mittlerweile eben Mainstream sind, vor allem hier in Österreich zum Beispiel, gespielt. Und da wird versucht, die Armen gegen die Armen auszuspielen, nennen wir es einfach so. Und wir versuchen dem eben Fakten entgegenzusetzen, zeigen, wohin die Steuergelder gehen, wie visionslos diese Politik ist. Selbst wenn man an diese Vision eines geschlossenen Europa glaubt, wissen wir aus Erfahrung und sehen es, dass dieses gemeinsame europäische Asylsystem zum Beispiel genauso zerfallen wird, wie vorher Dublin zerfallen ist. Was wird denn passieren, wenn wieder eine große Bewegung unterwegs ist, zum Beispiel auf der Balkanroute, was durchaus passieren kann? Man kann gar nicht so viele Gefängnisse bauen, wie viele Menschen noch kommen werden. Ja. Diese Menschen, der Großteil wird ja aufgehalten in Libyen, in Marokko etc. etc. Nehmen wir zum Beispiel her, in Uganda 4,5 Millionen sudanesische Geflüchtlinge hat Uganda aufgenommen. Was tun wir hier in Europa, um diesen Menschen zu helfen? Was ist unser Beitrag? Unser Beitrag ist, dass Österreich in Uganda in Zukunft Gefängnisse finanzieren will und einsperren will. Also das ist eine derartige Verschiebung, ein derartiger Verrat unserer eigenen Werte, die wir uns hochgeschrieben haben nach der Shoah, unserer Konventionen, an denen man ja auch rüttelt, die man ja ändern will. All das ist ein Zeichen und es ist ein Irrglaube zu glauben, dass das, was heute Geflüchtete irgendwo an den Außengrenzen oder in Libyen oder woanders trifft, nicht morgen uns treffen wird. Sehen wir nur nach Serbien, wo Schallkanonen, die 2023 zuerst an Geflüchteten getestet wurden, später gegen die eigenen Studierenden verwendet wurden bei den Demonstrationen in Serbien. Das ist ein Lehrbeispiel, welches aufzeigt, was in Zukunft passieren wird, wenn wir die Rechte von anderen Menschen, von allen Menschen, weil es alle betrifft, abbauen.
Peter Rossandic, Sie und Ihr SOS Balkanroute, Ihre Organisation, Sie haben ja einige Preise bekommen jetzt über diese Jahre, unter anderem den Ferdinand-Berger-Preis, der ist benannt nach einem österreichischen Widerstandskämpfer, den Ferdinand-Berger-Preis des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, also kein kleiner Preis. Gibt Ihnen das neben dem Gottvertrauen auch Kraft, Ermunterung, solche Auszeichnungen?
Ja, definitiv. Also das ist schon ein Ansporn, weiterzumachen und selbst zu wissen, dass es solche Institutionen wie das DÖV gibt oder dass es noch eine antifaschistische Nachkriegsinfrastruktur gibt, noch gibt, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, die das dann würdigt, dieses Engagement, ist schon natürlich eine Riesenanerkennung und eine Satisfaktion auch und ein Ansporn weiterzumachen und zu wissen, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte und wir werden diesen Kampf früher oder später gewinnen, auch wenn wir ihn vielleicht derzeit in einem breiteren Sinne verlieren. In den Geschichtsbüchern des Zweiten Weltkriegs stehen viele Widerstandskämpfer, steht die Schwester Restituta und viele andere österreichische Widerstandskämpferinnen und das ist das, was bleiben wird, die Menschlichkeit.
Das sagt Peter Rossandic, der unermüdlich weiter für die Geflüchteten arbeitet, die gestrandet sind auf dieser Balkanroute. Der Wiener Kultursommer läuft. Der Kurator hat dort so demnächst nichts mehr zu tun. Also kommt noch mal ein Jahr, haben Sie gesagt, dann vielleicht Türsteher. Aber Sie haben ja schon so vieles Verschiedenes gemacht. Sie haben auch mal geschauspielert, Herr Rossandic. Ich glaube, Rap wird nicht mehr Ihr Hauptberuf werden. Haben Sie schon eine Idee, in welche Richtung Ihr Leben dann so weitergehen soll?
Ja, ich glaube, dass die Aufgaben, die auf der Balkanroute anstehen, groß genug sind und wichtig genug sind. Und es ist verdammt wichtig. Also das ist mir das größte Anliegen und ich sehe mich da auch weiterhin. Ich glaube nicht, dass dieses Unrecht morgen leider verschwindet, sondern ich glaube im Gegenteil, es wird noch größer, es wird noch schlimmer werden. Und deswegen glaube ich, wird es wichtig sein, dass wir dastehen, dass ich da bin in dem Zusammenhang. Aber natürlich, irgendwann, wenn sich die Zeiten beruhigen oder wenn ich in ein fortgeschrittenes Alter komme, sagen wir es mal so, kann ich mir natürlich auch vorstellen, hier in Wien, sei es Rap, sei es Kunst, sei es Events, sei es Förderung von Jugend, Unterstützung. Aber ich glaube, letztendlich wird es immer darum gehen, Unrecht, politisches Unrecht zu korrigieren, ob das jetzt im Leben von Jugendlichen ist, ob das im Leben von Geflüchteten ist. Ich glaube, das ist mir ein Herzensanliegen, welches sich durchzieht durch alle meine Facetten und Tätigkeiten.
Eine Lebensaufgabe, ja.
Eine Lebensaufgabe geworden. Und ich glaube, wenn man da mal drinnen ist, wenn man mal hilft, wenn man organisiert, wenn man politisch Widerstand leistet, kommt man nicht mehr wieder raus, glaube ich.
Sagt Peter Rossanditsch, Gründer von SOS Balkanroute. Ich danke ganz herzlich für das Gespräch, Herr Rossanditsch. Danke für Ihre Zeit.
Vielen lieben Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.